Herr Bach, wenn wir jetzt mal von den Überlegungen zu der Eigenmächtigkeit Eichmanns weggehen, würde ich Sie einfach mal die Frage stellen, was war für Sie eigentlich bei diesem doch insgesamt recht aufwühlenden Vorgang, auch für die israelische Gesellschaft, was war für Sie so der emotionalste oder ergreifendste Moment in dieser langen Phase des Prozesses und auch des Verhörs vorher?
Das werde ich auch oft gefragt. Gab es nicht so Momente, wo man dachte, trotz aller Tatsachen und Objektivität, Staatsanwalt, es gab da mal einen Moment, wo ich da so merklich so auch ziemlich nah an einem Kollaps war. Das ist Folgendes. Im Allgemeinen saß Eichmann ja in Berlin und hat die Fäden gezogen und es waren seine Adjutanten in den verschiedenen Ländern, die das durchgeführt, alles ausgeführt hatten. Aber als dann die deutsche Armee Ungarn besetzte, das war 43, da hat Himmler gesagt, der Meister selbst soll hinfahren, um zu verhindern einen Massenaufstand oder eine Massenflucht aus Ungarn von Juden. In 42 war ja der Aufstand im Warschauer Ghetto gewesen. Und um das zu verhindern, dass sowas nicht in Ungarn passieren sollte, ist Eichmann selbst hingeschickt worden. Also Eichmann hat sich bei uns sogar gebrüstet, was er da getan hat, um zu verhindern eine Massenflucht oder irgendeine Schwierigkeit. Und das hat er mir erzählt, nicht mir, also hat er uns erzählt, und das wurde auch in seiner Aussage, dass er Instruktionen gegeben hat, dass die ersten Juden, die nach Auschwitz kamen, in die Todesläger, also in die Gaskammern, bevor sie in die Gaskammern kamen, wurden sie gezwungen, Postkarten zu schreiben an ihre Familien und an ihre Freunde. Und da wurde ihnen diktiert, wir sind hier in einem wunderschönen Ausflugsort, der heißt Waldsee, wunderschöne Ausflüge in die Gegend, sehr leichte Arbeit, aber nicht viel Platz. Also kommt so rasch wie möglich hierher, damit ihr noch die Baracken und die Villen, die noch offen sind, dass ihr das bekommen könnt. Er hat noch gesagt, hat er auch erwähnt, habe ich noch hinzugefügt, sagt er, bringt gute Schuhe mit für die Ausflüge, damit die Armee, wenn die Leute dann in die Gaskammern kamen, damit die Armee dann die Schuhe bekommen könnte von diesen Leuten für sich selbst. Also diese Ungarn-Sache war ich auch unter mir, also da waren eigentlich die Hauptzeugen, da war Eichmann persönlich, ja. Da haben auch viele Leute ihn gesehen und viele interessante Sachen sind da auch vorgekommen. Aber auf jeden Fall hörte ich mitten während des Prozesses, als die Ungarn-Affäre erörtert wurde und die Zeugen da verhört wurden, da hörte ich, es gibt einen Mann in Israel, der hat eine solche Postkarte und lebt. Also ich habe ihn ausfindig gemacht und habe gesagt, komm sofort nach Jerusalem. Der Mann kam um 11 Uhr nachts. Ich erwähne das, denn im Allgemeinen habe ich die Zeugen sehr sorgfältig vorher verhört, ja, bevor wir sie in den Saal brachten. Aber dieser Mann, wir hatten nie mehr als 3 Stunden Schlaf. Also als der Mann um 11 Uhr kam, habe ich ihm nur gesagt, zeig mir die Postkarte, übersetze es mir von Ungarisch ins Hebräische. Und dann habe ich gesagt, gut, also was mit deiner Familie nun passiert ist, erzähl uns morgen, wenn ich dich als Zeuge rufe. Also auf die Weise hörte ich seine Geschichte auch zum ersten Mal, als er im Zeugenstand stand. Und da erzählte er, wie er die Postkarte bekam und wie er das nichts wusste. Und dann ist er mit seiner Frau und seinen Töchterchen und seinem Sohn in den Zug gestiegen und beschrieb, wie er da ankam in Birkenau. Und da beschrieb er die Selektion. Also die Frau nach links, die Tochter, die war 3 Jahre alt, nach links. Da hat man ihn gefragt, was ist ihr Beruf? Sagte, ich bin Ingenieur in der Armee, hat dort nach rechts. Dann war die Frage über seinen Sohn, ob der 13 ist, ob der 14 ist. Also am Schluss hat der SS-Mann gesagt, gut, renn nach deiner Mutti. Und da sagte der Zeuge, ich habe mir überlegt, wird mein Sohn überhaupt meine Frau finden, denn es waren inzwischen schon hunderte von Leuten da gegangen. Sagte, ich guckte, meine Frau habe ich nicht mehr gesehen, die war in der Menge verschwunden. Mein Sohn konnte ich auch nicht mehr sehen, der war auch in der Menge verschwunden. Aber meine kleine Tochter, die hatte einen roten Mantel. Und dieser rote Punkt, der nun so immer kleiner wurde, so verschwand meine Familie aus meinem Leben. Nun, ganz zufällig hatte ich meiner kleinen Tochter, die 2,5 Jahre alt war, 2 Wochen vorher einen roten Mantel gekauft. Und wie der Zeuge das sagte, und ich, wie gesagt, hörte ich es zum ersten Mal, da verschlug es mir vollständig die Stimme. Ich konnte keinen Ton mehr rausbekommen. Der Richter hat mir ein Zeichen gegeben, ich soll weitermachen. Der Zeuge hatte sich erholt und wartete, das Fernsehen war auf mir. Es hat vielleicht 3 bis 4 Minuten gedauert. Ich habe mit den Dokumenten geblättert, bis ich mich irgendwie wieder unter Gewalt hatte. Also ich kann in einem Fußballstadion sitzen, ich kann in einem Restaurant sein, ich kann auf der Straße gehen, ich kriege plötzlich Herzklopfen und drehe mich um und sehe einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen in einem roten Mantel. Das ist vielleicht eine banale kleine Geschichte, aber für mich ist der rote Mantel dieses kleinen Mädchens irgendwie bedeutsamer oder symbolisiert für mich diesen Prozess mehr als alles andere. Was mir überraschend ist, als ich jetzt mein Pensionsalter erreichte, das war also 40, 45 Jahre später, ich hatte gedacht, dass das Fernsehen, als dieser Zeuge das gesagt hat, dass das auf dem Zeugen war. Aber diese selbe Tochter, die Kleine mit dem roten Mantel, die ist heute Psychologin, die hat aus Amerika den Fernsehfilm erreicht von diesem Zeugenaussage. Und da sieht man, nachdem der Zeuge das sagt, auf einmal hatte sich das Fernsehen auf mich konzentriert. Und man hat gesehen, wie ich so in die Ferne gucke und nicht weiter und nicht so direkt reagiere. Natürlich wüssten sie nicht, weswegen das ist. Aber das war das auch ein eigenartiger Punkt. Aber wie gesagt, das für mich irgendwie sagt mehr als alles andere.